In der letzten Woche ist ein neues Videospiel erschienen. Das ist eine Art spielbarer Film und heißt Detroit Become Human. Darin spielt man drei Androiden im Detroit der Zukunft und dort werden sie unterdrückt, kommen aber schließlich zu Bewusstsein und befreien sich dann und kämpfen sogar gegen ihre menschlichen Herrscher. Im Internet wird das Spiel bisher ziemlich gescholten. Da wird gesagt, es würde wichtige Fragen über künstliche Intelligenz nur aufwerfen, aber gar nicht richtig bearbeiten. Und weil wir ja alle eigentlich heutzutage auch schon mit künstlicher Intelligenz umgeben sind, zum Beispiel in unseren Smartphones oder in unseren Smart Speakern, war es Grund genug für uns mal die Frage zu stellen, wie wird diese Mensch-Maschine-Thematik eigentlich seit jeher in Science-Fiction-Werken behandelt und können wir da vielleicht sogar noch was für unsere Zeit heute draus lernen? Und darüber spreche ich jetzt mit Uwe Neuhold. Er ist Autor und Künstler und schreibt für das Science-Fiction-Online-Magazin vom Heyne Verlag Die Zukunft, eine Sci-Fi-Kolumne. Hallo, Herr Neuhold.
Hallo, guten Tag.
Was interessiert denn Science-Fiction-Autoren an künstlicher Intelligenz?
Um es auf den Punkt zu bringen, das Andersartige. Und das ist schon seit Beginn der Science-Fiction so, also seit sich Autoren überlegt haben, kann es denn neben uns Menschen irgendein anderes Wesen geben, das zumindest gleich intelligent ist wie wir? Und wenn ja, ist das ein natürliches Wesen oder könnte das künstlich erschaffen werden? Und falls das möglich ist, wie würde denn das auf uns reagieren? Da entstehen ganz spannende Geschichten.
Und da steht dann auch die Frage im Mittelpunkt, ab wann wird die Intelligenz menschlich? Also das ist für uns wichtig, das irgendwie zu erörtern.
Ja, genau. Dazu müssten wir natürlich zuerst einmal klären, was macht den Menschen überhaupt aus in seinem Denken, in seinem Bewusstsein und seiner Intelligenz. In der Biologie gibt es verschiedene Antworten, was den Menschen zum Menschen macht. Das ist unter anderem die Empfindungsfähigkeit oder auch die Fähigkeit, in die Zukunft zu planen, die eben zum Beispiel Tiere, auch höhere Wirbeltiere, nicht so zeigen wie wir. Also das sind so Spezifika, die offenbar dem Menschen gegeben sind. Auch die Möglichkeit des Menschen, seine Umgebung nach den Bedürfnissen zu verändern und zu verbessern. Das können eben Tiere normalerweise nicht oder zumindest nicht auf dem Level wie Menschen. Und die Frage, was die Menschlichkeit sonst ausmacht, also auf technischer Ebene, verlangt einen Blick in unser Gehirn. Da ist es ganz wichtig, dann zu schauen, wie kommunizieren Menschen, wie zeigen wir überhaupt, dass wir erstens intelligent sind und zweitens ein eigenes Bewusstsein haben. Also wie zeigen wir das jemandem, der uns Fragen stellen würde zum Beispiel. Und da hat einer der wichtigsten Computerpioniere, nämlich der Brite Alan Turing, Anfang des 20. Jahrhunderts auch sich extrem damit auseinandergesetzt und bestimmte Forderungen aufgestellt, die ein künstlich intelligentes System, das damals noch nicht realisierbar war, aber das er sich in Gedanken schon einmal vorgestellt hat, also wie so ein System interagieren müsste, damit es uns überzeugt, dass es uns Menschen vergleichbar ist. Und aufgrund dieser Gedanken entstand der sogenannte Turing-Test. Und der besagt, dass ein Software oder Computer oder ein Roboter, also ein künstliches System, dann als menschenähnlich oder menschengleich gelten kann, wenn es uns zum Beispiel in einem Gespräch, wo wir es nicht sehen, also wo wir nicht wissen, mit wem wir da sprechen, durch seine Antworten und vielleicht auch Fragen so überzeugen kann, dass es ein Mensch ist, dass wir nicht mehr unterscheiden können, ob wir mit einem Menschen oder mit einer Maschine kommunizieren. Ab dem Zeitpunkt kann man dann von einer künstlichen Intelligenz sprechen.
Aber verlagert man dann die Frage nicht ins Subjektive eigentlich? Also es kann ja etwas auch vielleicht objektiv kein Mensch sein, obwohl ich denke, es redet wie ein Mensch zum Beispiel.
Genau so ist es ja. Es ist, deswegen ist auch das ganze Thema der künstlichen Intelligenz so schwer festzumachen. Es gibt seit dem Beginn der Auseinandersetzung damit auch verschiedene Definitionen von künstlicher Intelligenz, weil wir eben auch uns schon schwer tun, die menschliche Intelligenz genau zu klassifizieren. Was macht denn die eigentlich aus? Wenn man ganz, ganz weit runtergeht, also auf die Ebene vielleicht von Kindern, da kann man sagen, gibt es durchaus objektive Kriterien, die man dann auch auf Maschinen übertragen kann, um zu sehen, ist diese Maschine zu einem intelligenten Handeln fähig? Zum Beispiel, ist sie fähig, dazu zu lernen durch die Antworten, durch die Feedbacks, die sie bekommt? Ist sie fähig, in eine eigene Feedbackschleife zu gehen, also sich selber weiterzuentwickeln? Und schließlich dann auch, wie bei Kindern ab dem zweiten, dritten Lebensjahr, ist sie fähig, sich vielleicht sogar selbst zu erkennen? Also da gibt es doch auch ein paar objektive Kriterien, aber in der direkten Kommunikation mit einem intelligenten System ist die Antwort oft sehr subjektiv durch den Menschen. Den einen überzeugt der Computer und den anderen noch lange nicht.
Ich finde immer ein ganz interessantes Beispiel ist noch Her, der Film von Spike Jonze, wo es eben auch diese künstliche Intelligenz gibt, die in einem Smartphone drin ist, die so ein bisschen ist wie Siri zum Beispiel auf dem iPhone, die sich dann irgendwann aber emanzipiert und die Entscheidung trifft, mit anderen künstlichen Intelligenzen lieber ihre Zeit zu verbringen. Und deswegen würde ich gerne die Frage stellen, ob es vielleicht auch für intelligente Science-Fiction steht, wenn man irgendwann die Frage stellt, was will eigentlich die KI selbst machen und nicht nur, will die KI überhaupt zum Menschen werden?
Das ist tatsächlich eine der spannendsten Fragen, die derzeit die KI-Forschung und auch die Science-Fiction-Literatur umtreiben. Wie würde denn eine KI tatsächlich reagieren und mit wem würde sie kommunizieren? Es ist interessanterweise tatsächlich schon in diesem alten Film Colossus beschrieben worden oder auch gezeigt worden, wie dieser Computer namens Colossus, diese künstliche Intelligenz, plötzlich, indem sie in ein Netzwerk reinkommt, und zwar noch lange vor der Entwicklung des Internets, plötzlich mit einer ähnlichen Intelligenz, die in dem Fall die russische Seite entwickelt hat, zu kommunizieren beginnt. Und die sich beide durch das Miteinander kommunizieren gegenseitig etwas beibringen und aufschaukeln und ihr Wissen erweitern, bis sie tatsächlich dann die kollektive Intelligenz des Menschen hinter sich lassen und in ganz neue Sphären gehen. Und das zeigt eben auch, wie neuere Filme wie zum Beispiel Her oder auch Transcendence oder ähnliche das aufgreifen, dass ein künstlich intelligentes System höchstwahrscheinlich gar nicht mehr mit dem Menschen, der es erschaffen hat, kommunizieren wird wollen, sondern es wird sich weiterentwickeln wollen. Und da wird es uns Menschen wahrscheinlich so betrachten, wie wir heute Ameisen oder andere Insekten betrachten.
Das sagt Uwe Neuhold. Er kennt sich mit Science-Fiction aus, denn er schreibt eine Sci-Fi-Kolumne unter anderem für das Online-Magazin des Heyne Verlags Die Zukunft. Ich habe mit ihm über die Mensch-Maschine-Thematik in Science-Fiction-Werken gesprochen, einer Thematik, der sich nämlich gerade auch ein aktuelles Videospiel beschäftigt. Es heißt Detroit Become Human. Vielen Dank, Herr Neuhold.
Gerne, Herr Richter.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.